Sie hören den Artikel Rhapsody in Blue, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Artikel steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Rhapsody in Blue ist eine der bekanntesten Kompositionen des US-amerikanischen Broadway-Komponisten George Gershwin. Das Stück wurde erstmals am 12. Februar 1924 in der Aeolian Hall in New York aufgeführt. Angekündigt wurde das Konzert unter dem Titel »An Experiment in Modern Music«. Bei der Uraufführung saß Gershwin selbst am Klavier. Die Rhapsody in Blue ist ein Versuch, die gegensätzlichen Musikstile Jazz und Klassik zu verbinden. Die Melodien des Werkes sind mittlerweile weltberühmt. Entstehungsgeschichte. Der Bandleader Paul Whiteman hatte schon am 1. November 1923, rund 4 Monate vor der Uraufführung der Rhapsody in Blue, ein Konzert in der Odeon Hall veranstaltet, das Jazz und Klassik aneinander gegenüberstellte. Es war ein passabler Erfolg, so dass Whiteman beschloss, ein noch ambitionierteres Projekt auf die Beine zu stellen. Dieses sollte am 12. Februar 1924 stattfinden. Whiteman forderte Gershwin auf, dafür ein Jazzstück für Orchester zu schreiben. Dieser lehnte zuerst ab, mit Hinweis auf Terminprobleme und vermutlich, weil er im symphonischen Komponieren wenig Erfahrung besaß. Erst als Whiteman Gershwin auf eigene Faust auf die Programmliste setzte, komponierte dieser das Stück schließlich doch. Whiteman und Gershwin hatten bereits bei der höchst erfolgreichen Broadway-Revue George White's Scandals zusammengearbeitet, die auf Motiven von Gershwins, zumindest in kommerzieller Hinsicht erfolgloser, Jazzoper Blue Monday basierte. Gershwin lehnte den Vorschlag ab, da er wenige Tage später, am 7. Januar, eine Probevorstellung seines neuen Musicals Sweet Little Devil geben und eventuellen Änderungswünschen vor der Premiere am 21. Januar nachkommen musste. Am Abend des 3. Januar 1924 spielte Gershwin mit seinem Freund und Kollegen Buddy de Silva in der Nähe des Broadway Billard, während sein Bruder Ira Gershwin die Ausgabe des nächsten Tages des New York Tribune las. In einem Artikel mit der Überschrift »What is American Music?« zu Deutsch etwa »Was macht amerikanische Musik aus?« über das Konzert von Whiteman wurde angekündigt, dass George Gershwin an einem Jazzkonzert für diese Vorstellung arbeitete. Bei einem Telefonat mit Gershwin am nächsten Morgen erklärte Whiteman, dass sein Rivale Vincent Lopez ihm die Idee seines experimentellen Konzertes stehlen wolle und deshalb keine Zeit mit Diskussionen zu verlieren sei. Gershwin ließ sich schließlich zur Komposition überreden. Da nur noch 5 Wochen Zeit bis zur Aufführung waren, begann er umgehend damit und arbeitete einige Wochen unter Hochdruck daran, bevor er sie Whitemans Arrangeur Ferre Groffet übergab. Das erste Manuskript für 2 Klaviere ist auf den 7. Januar 1924 datiert. Es enthält Bemerkungen zur Instrumentation, bei denen nicht die Instrumente, sondern der Name des Solisten bezeichnet sind. Groffet instrumentierte das Werk anscheinend mit Rücksicht auf die individuelle Stilistik, Stärken und Techniken der einzelnen Orchestermitglieder. Am 4. Februar 1924, 8 Tage vor der Premiere, beendete er die Orchestrierung. Der Arbeitstitel des Stückes war »American Rhapsody«. Ira Gershwin schlug den Namen »Rhapsody in Blue« vor, nachdem er eine Ausstellung von James McNeill Whistler besucht hatte, der seinen Kunstwerken oft Namen wie »Symphony in White« oder »Arrangement in Grey and Black« gab. Den berühmten Beginn der Rhapsodie hatte Gershwin ursprünglich übrigens als Triller mit einem rasch aufsteigenden, aus 17 Noten bestehenden Tonleiterlauf komponiert. Whitemans Klarinettist, Ross Gorman, spielt die letzte Hälfte der Skala während einer Probe als Glissando. Als Gershwin das hörte, entschloss er sich, diese Variante für die Partitur zu übernehmen. Diesen Klarinettenpart trug bei der Premiere allerdings nicht Gorman, sondern Chester Hazlett vor. Der breite, melodisch betonte Mittelteil wurde auf Anregung von Ira Gershwin, der aus George's Skizzenbuch ein geeignetes Thema auswählte, in die Komposition aufgenommen. Die Aufführung selbst gestaltete Paul Whiteman und sein Palais Royal Orchestra. Das Konzert sollte im Rahmen eines Musikabends unter dem Titel »An Experiment in Modern Music« – ein Experiment in moderner Musik – geboten werden. Namhafte Musiker, darunter Strawinsky, Rachmaninow, Leopold Stokowski, Jascha Heifetz und Fritz Kreisler, Musikkritiker und Intellektuelle waren erschienen, um es sich anzuhören. 26 verschiedene Stücke wurden aufgeführt, darunter Edward Elgars Pomp and Circumstance March No. 1 und heute kaum noch bekannte Kompositionen wie True Form of Jazz und Contrast Legitimate Scoring vs. Jazzing. Die Rhapsody in Blue war das vorletzte Stück. Bis dahin war das Publikum schon äußerst unruhig, da sich viele Werke ähnlich angehört hatten und obendrein das Lüftungssystem der Orleans Hall ausgefallen war. Heute gilt der Abend aufgrund der Premiere der hier besprochenen Komposition als legendär. Gershwin spielte den Klavierpart selbst. Da er keine ausnotierte Klavierpartitur besaß und Groffé ihm wegen des Zeitdrucks nur eine Bandpartitur mit den hingekritzelten Worten »Wait for Notes« – »Warte, bis dir einer zunickt« – aushändigen konnte, ist die Version der Uraufführung heute nicht mehr zu rekonstruieren. Pressestimmen zur Uraufführung. Die Rhapsody in Blue bekam sehr gegensätzliche Kritiken. Olin Downes rezensierte das Stück für die New York Times. Diese Komposition zeigt das außergewöhnliche Talent eines jungen Komponisten, der mit einer Form kämpft, von deren Beherrschung er weit entfernt ist. Dessen ungeachtet entwickelt er einen signifikanten eigenen Stil in der gesamten, höchst originellen Komposition. Das erste Thema ist mehr als nur ein Tanzstück. Es ist eine Idee, mehr noch, verschiedene Ideen, zusammengebracht und kombiniert in variierenden und kontrastierenden Rhythmen, die den Hörer in ihren Bann ziehen. Das zweite Thema erinnert mehr an Mr. Gershwins Kollegen. Tut dies zu lang? Kadenzen zu lang. Die Auflösung verliert viel von ihrer Wildheit und Pracht, die sie bei ausgedehnterer Vorbereitung hätte haben können. Das Publikum war gerührt und erfahrene Konzertgänger waren begeistert zuzuhören, wie ein neues Talent seine Stimme findet. Es gab ungestümen Applaus für Mr. Gershwins Komposition. Einige Kritiker warfen Gershwin eine fehlende Form vor. Er habe nur einzelne Melodien aneinander gereiht. Lawrence Gilman schrieb in New York Tribune: »Wie banal, schwach und konventionell diese Stücke sind, wie kitschig und flach die Harmonien, versteckt unter einem umständlichen und wertlosen Kontrapunkt. Tränen für diese Leblosigkeit in Melodie und Harmonie, alt, schal und ausdruckslos.« Besetzung. Fédé Groffé arbeitete nach der Premiere in den Jahren 1926 und 1942 zwei weitere Partituren der Rhapsody in Blue aus, beide für ein jeweils vergrößertes Orchester. Die jüngere Version wird im heutigen Repertoire mit Abstand am häufigsten gespielt. Die Premiere war mit Flöte, Oboe, Klarinetten, Heckelfon, mehreren Saxophonen, zwei Hörnern, zwei Trompeten, zwei Flügelhörnern, Euphonium, zwei Posaunen, Bassposaune, Tuba, zwei Klavieren, Celesta, Banjo, Schlagzeug, Pauke, mehreren Violinen, Kontrabass und Akkordeon besetzt. Paul Whitemans, damals aus 23 Musikern bestehende Band, wurde zusätzlich um 9 Personen verstärkt. Dennoch übernahmen mehrere Musiker der Band 2 oder mehr Instrumente. Die Partitur von 1942 ist für Soloklavier, zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, Bassklarinette, zwei Fagotte, drei Hörner, drei Trompeten, drei Posaunen, Tuba, Timpani, Percussion, Cymbel, Snare, Bassdrum, Triangel, Gong und Glocken, Klavier, zwei Altsaxophone, Tenorsaxophon, Banjo und einer Streichergruppe, Violin, Bratschen, Cello und Kontrabass gesetzt. Die Synthese von Jazz und Kunstmusik. Zu Beginn der Musik des 20. Jahrhunderts wurde der Einfluss des Jazz auf die Arbeit bedeutender Komponisten erkennbar. Dies stand im Zusammenhang mit Tendenzen der Kunstmusik seit 1910. Einem neotonalen Klassizismus, vertreten etwa durch Strawinsky, stand die neue Musik mit ihrem Vorreiter Arnold Schönberg gegenüber. Beiden, der zwölfte Musik wohl etwas mehr als der zwar experimentierfreudigen, aber dennoch tonalen Musik der Klassizisten, drohten die Hörer verloren zu gehen. Ihr Kreis schrumpfte mehr und mehr auf eine kleine Gemeinde hochspezialisierter Experten. So beschrieb Hermann Danuser in seinem Band Die Musik des 20. Jahrhunderts das Paradox, dass gerade die eigentliche moderne Musik im Zuge einer tiefgreifenden Krise in den Augen mancher und nicht nur in den Kreisen der Jugend zu einem fragwürdigen Teil einer Welt von gestern geworden war. Joachim Ernst Behrendt attestierte den Jazzhörer noch 1953 ein starkes, lebendiges Gefühl für die Verlogenheit und Getrübtheit, für die Formelhaftigkeit und Indirektheit, kurzerhand für die Spätheit unserer Epoche, und folgerte daraus: Aus diesem Gefühl heraus sehnt man sich nach etwas Direkterem und Ursprünglichem, etwas Lebendigem und Mitreißendem. Das gibt die Jazzmusik. Dieses Zitat deutet aber bereits auf die Problematik einer Komposition hin, die Jazz-Elemente beinhaltet. Begriffe wie Direktheit und Lebendigkeit bis hin zur Emphase sind eng mit der Improvisation verbunden. Dieses wichtige Ausdrucksmittel des Jazz war von den Kunstansprüchen der konzipierten klassischen Musik von vornherein ausgeschlossen. Nun wollten die wenigsten Komponisten, auch nicht Gershwin, echten, spontan improvisierten Jazz schaffen. Vielmehr wichen sie von diesem Modell ab, um die geforderte Stilhöhendifferenz zur Kunstmusik zu überwinden und damit der damaligen Kunstauffassung gerecht zu werden. Zudem lernte Gershwin den Jazz in den 1920er Jahren in New York wohl schon in der verwässerten, kommerzialisierten Form des Suite, süß, aber auch bequem, glatt, kennen. Diese Stilrichtung vertrat neben Whiteman vor allem der heute fast vergessene Bandleader Guy Lombardo. Er strebte an, dem Jazz seine ursprüngliche Härte, Rohheit und Unordnung zu nehmen und ihn damit für ein gehobenes, vornehmlich weißes Hörerpublikum attraktiver zu machen. Dem entsprach der Kommentar im Programmheft zur Premiere der Rhapsody in Blue von Hugh C. Ernst: Mr. Whiteman möchte mit Unterstützung seines Orchesters und seiner Helfer demonstrieren, welche enormen Fortschritte in der populären Musik seit den Tagen des dissonanten Jazz, der vor 10 Jahren teilweise aus dem Nichts auftauchte, bis zu der wirklich melodiösen Musik von heute zu verzeichnen sind. George Gershwin als Vorreiter des Third Stream. Gunther Schuller erfand in den 1950er Jahren den Theoriebegriff Third Stream für die Synthese von Kunstmusik und Jazz. Diesen bezogen dann auch Komponisten wie George Russell und John Lewis auf ihre Musik. Die Idee existierte jedoch schon früher und beschäftigte auch Claude Debussy oder Darius Milhaud. Andere Beispiele für diese Vorgehensweise sind Bela Bartoks Kontrasts, die er 1938 für Benny Goodman schrieb, Igor Strawinskys Ebony-Konzerto, das im Jahre 1945 für Woody Hermans Jazzband komponiert wurde, oder Kurt Weill mit der Dreigroschenoper. Auch andere Komponisten ließen sich bei ihren Werken vom Jazz inspirieren, so etwa Schostakowitsch, Suite für Jazzorchester Nummer 1 und Nummer 2 aus den Jahren 1934 und 1938, Aaron Copland oder Ernst Krenek, Johnny spielt auf, Opus 45 aus dem Jahr 1926. Anders als bei diesen gehörten Gershwins Werke anfangs nicht zur Kunstmusik. Er komponierte vor allem für die Hauptschlagader der Unterhaltungsmusik, den Broadway. Vor 1924 schrieb er nur zwei Werke für den Konzertsaal: Lullaby fürs Streichquartett 1919 und Figaro Chorale für Septett 1921. Dennoch war er mit den Werken großer Komponisten vertraut und hatte bei Charles Hambitzer studiert. Trotz großem Respekt gegenüber den Klassikern bekannte er aber: In der Musik ist nur eines von Bedeutung, Ideen und Gefühle. Die verschiedenen Tonalitäten und der Klang bedeuten gar nichts, wenn sie nicht aus Ideen erwachsen. Er legte also eher Wert auf die Originalität seiner musikalischen Ideen. Die Formgebung, die aus deren Entwicklung dieses Materials, etwa im Sinne motivisch-thematischer Arbeit, entstehen kann, schien ihm fremd zu sein. An einer näheren Auseinandersetzung damit innerhalb seiner Stücke war er wenig interessiert. Auch der Begriff des Jazz war für Gershwin noch nicht fest umrissen. Während Schuller in seiner Theorie des Third Stream Improvisation als Hauptmerkmal des Jazz vertrat, sah Gershwin darin, rund 30 Jahre früher, nur ein uneinheitliches Stilgemisch. Er ist wirklich ein Gemisch vieler Dinge. Er hat etwas vom Ragtime, vom Blues, vom Klassizismus und von den Spirituals. Aber im Grunde ist er eine Sache des Rhythmus. Nach dem Rhythmus kommen bedeutungsmäßig die Intervalle, Tonintervalle, die dem Rhythmus eigen sind. So zeigt dieses Beispiel die für den Straight-Piano-Stil des Ragtime typische Begleitform aus Basstönen auf dem ersten und dritten Taktschlag, Akkorden in der Mittellage auf dem zweiten und vierten Taktschlag. Eine engere Jazz-Definition brauchte Gershwin nicht, denn er verband mit all seinen Stilen ein Lebensgefühl, das sich mit ungewohnter Instrumentation, fremdartiger Artikulation, neuer Rhythmik und den Einsatz tonaler Strukturen von anderer Musik abgrenzte. Er bezeichnete Jazz als die amerikanische Volksmusik, die dem amerikanischen Volk wahrscheinlich stärker im Blut liegt, als dies bei Volksmusik anderen Stils der Fall ist. Jazz ist ein Beitrag von bleibendem Wert zu den Errungenschaften Amerikas, da er vieles über uns aussagt. Er ist der ureigenste amerikanische Wesensausdruck. Das Third Stream war für Gershwin demnach die Anerkennung artifizieller Aspekte im Jazz. Er sah darin die Möglichkeit, Amerika eine eigene Identität in der Kunstmusik zu geben, mit der es aus Europa Schatten treten könne. Weil Gershwin genuine Volksmusik als naturhafte Basis für Kunstmusik sah, fragen Musikwissenschaftler analytisch nach dem Verhältnis von symphonischen zu jazzhaften Elementen in der Rhapsody und danach, ob und wie der Komponist damit ein authentisches Zeugnis des amerikanischen Zeitgeistes schaffen konnte. Denn sein Zögern, das Werk in Angriff zu nehmen, lässt nicht nur auf Unerfahrenheit mit symphonischer Kunstmusik, sondern auch auf großen Respekt vor der Aufgabe schließen, Jazz auf Augenhöhe mit der klassischen Musik zu bringen. Indem er das Werk für zwei Klaviere komponierte und seine Instrumentierung den Arrangeur Frédéric Ruffé überließ, legte er sich bereits darauf fest, das Problem der Stilhöhendifferenz zwischen Kunstmusik und Jazz nicht mit der Instrumentation zu lösen. Er wollte weder bloß Jazz für Orchesterinstrumente komponieren, noch Improvisation in komponierte Teile integrieren, sondern er stellte sich eine Symbiose von Kunst- und Jazzmusik vor, die er nicht alleine durch Klangfarben, einem 19. Jahrhundert wesentliches Element des musikalischen Ausdrucks, erreichen konnte. Jazz- und Blues-Elemente in der Rhapsody in Blue. Melodik und Harmonik. Demgemäß ist schon der Beginn der Rhapsody in Blue exemplarisch für die Kompositionsstrategie und den Charakter der tragenden Themen. Das aufheulende Klarinetten-Glissando spielt mit Merkmalen des Blues, den, gewollt oder nicht, der Werktitel andeutet und leitet in das Hauptthema. Musik. Der mühsam in Noten gezwungene Ausdruck des Blues stützt sich in der Melodieführung auf angedeutetes und ausnotiertes „ Dirty Play “mit Vorschlägen und chromatischer Bildung von Blue Notes im Rhythmus auf den Wechsel von Triolen und teils synkopierten Achteln. Dennoch ist sofort klar, dass hier kein authentischer Blues erklingen wird. Das spektakuläre Glissando verschafft seinem Ausdruck Aufmerksamkeit und zeigt, dass dessen Stil ernst genommen wird. Doch das Thema selbst lässt sich kaum in einzelne Motive unterteilen. Es bildet eine komplexe Einheit, die nicht an einen spontanen Einfall erinnert. Es erhält damit kompositorischen, nicht improvisierten Charakter und kann daher im symphonischen Kontext bestehen. Um die Einführung des Blues in den Konzertsaal zu unterstreichen und zu verlängern, zitiert Gershwin nicht nur dessen melodische Ausdrucksmittel, sondern bringt melodisches und harmonisches Material in eine enge Verwandtschaftsbeziehung. Wie in einer typischen Bluesform beantwortet ein zweitaktiges Motiv die zu Beginn vorgestellte Melodie, das doppelt wiederholt wird und so in Sequenzen zur Subdominante führt. Diese ist, wie alle Bluesakkorde, in der Regel mit einer kleinen Septime erweitert, wird aber, anders als in der klassischen Funktionsharmonik, nicht als Dominant-Sept-Akkord aufgefasst und muss daher nicht in einen neuen Grundakkord, Tonika, aufgelöst werden. Sept-Akkorde dienen hier nicht zur Modulation, sondern als harmonisch relativ selbstständiger Stufenakkord, dessen Obertonspektrum mit weiteren Zusatztönen, Non, Sechsten und anderen Dissonanzen angereichert werden kann. Aus solchen unaufgelösten Akkorden zieht der Blues und ihm folgt der Jazz einen Großteil seiner Spannung. Im Antwortthema wechselt der Grundton sofort mit der kleinen Septime ab, ohne, wie der weitere Verlauf erweist, der Harmonie damit eine dominantische, das heißt zur weiterführende zwingende Funktion zu geben. Dass es sich ebenfalls tonal an der Blues-Tonleiter orientiert, zeigen chromatische Alterationen der dritten und siebten Stufe. Zudem ist es auch durch einen teils synkopierten Rhythmus geprägt. Mit der Vorstellung der beiden verwandten Eingangsthemen exponiert Gershwin zugleich die Themendualität eines Sonatenhauptsatzes. Auch wenn diese im Fortgang nicht eingelöst wird, verweist Gershwin damit auf die formalen Möglichkeiten seiner Komposition. Die gesamte Eröffnung rückt das Stück, also thematisch sehr nah an den Blues, ohne dabei den symphonischen Charakter zu verlieren. Jazzausdruck und Jazzartikulation werden auch bei den folgenden musikalischen Ideen des Stückes derart kompositorisch verfeinert, dass es seinen Anspruch, Kunstmusik zu sein, erfüllt.